Heute, eine Woche nach Ostern, weiss ich, wie der Sonntag genannt wird. Sehr gut. Es gibt nichts zu gewinnen, aber gratuliere. Genau, ich habe extra mein Hemdli angepasst auf das. Es ist der weiße Sonntag und es ist ein Bild davon, dass man das am Ostersonntag, dass man ein weiß angekleidet kommt, als ein Zeichen von Reinheit, ein Zeichen von, einfach das, ein Symbol davon, dass man das wie nochmal zurückholt in dem Sinn. Und das finde ich noch ein schönes Bild. Und ich habe dann auch gefunden, es geht ja nächsten Sonntag geht's wieder weiter mit dem zweiten Element, Element Erde. Wir haben ja die vier Elemente, die das ganze Jahr eintauchen. Nach dem Wasser kommt die Erde. Und jetzt ist das Thema, jetzt haben wir ein freies Thema, was kann ich bringen? Es wäre schön, nochmal einzutauchen in die Osterzeit. Wir haben eine sehr coole Ostern gehabt, also finde ich, habe das sehr genossen. Auch viel erlebt, gerade Karfreitag, die Gebetsnacht, wo wir wirklich dürfen, auch viele Eindrücke sammeln und viel erlebt haben auch mit dem Heiligen Geist. Und es ist schön, das nochmal einzutauchen, nicht nur mit den Kleidern, sondern ganz praktisch auch thematisch. Mein Thema ist ja, was geschah eine Woche nach Ostern? So viel kann ich schon sagen, das wird höchstwahrscheinlich nicht stimmen, Woche. Weil es ist eine Geschichte, wo Jesus den Jüngern zum dritten Mal erscheint. Das wird wahrscheinlich ein paar, zwei, drei Wochen später sein. Ich denke, sie sind da nicht so streng mit mir. Genau. Ich habe einfach geschaut, was ist nach Ostern passiert. Und welche Geschichte spricht mich am meisten an? Das ist ja schön, oder? Das geht bei euch wahrscheinlich auch so. Was spricht ihr am meisten an? Und dort haut ihr rein. Das geht mir dann auch so, wenn ich wählen kann, oder? Manchmal ist einfach das Thema und dann beißt es sich rein. Da kann ich jetzt auswählen. Und ich habe eine Geschichte gefunden, die ich sehr eindrücklich gefunden habe, wo ich mich neu denke, da würde ich gerne investieren, da würde ich gerne in die Tiefe gehen. Und zwar ist es die Geschichte von einem Fischereiwunder. Von einem Fischerwunder, das Jesus ein paar Jahre vorher schon mal gemacht hat, sehr ähnlich. Und da steht in Johannes 21. Also in dieser Zeit zwischen Ostersonntag und der Himmelfahrt, nicht eine Woche nach Ostern, sondern wahrscheinlich in der Mitte davon, hat Jesus ein Wunder gemacht mit den Jüngern am See Genezareth. Ich lese das gerade mal, für die, die das auch aufblättern und aufklicken. Die erste Hälfte, das ist Vers 1 bis 6, wie gesagt, von Johannes 21. Später zeigt sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so: Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu: Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Dann forderte sie auf: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Also wir sehen da ein paar Jünger. Es sind nicht alle elf noch zusammen, sondern es ist auch nicht immer so, dass die elf immer nur zusammen gewesen sind als homogene Gruppe und nie anders. Das hat ja in der Evangelie immer wieder mal. Es hat ja noch einen zweiten Jüngerkreis von 70 Jüngern. Und das hat immer eine Vermischung gegeben. Also ein paar Jünger haben dann etwas anderes gemacht und sind weg gewesen, sind abwesend gewesen. Und da war jetzt auch so eine Mischung gewesen. Es hat fünf Apostel gehabt, fünf Jünger aus dem engsten Kreis und noch zwei Jünger aus dem weniger engen Kreis, wenn man es mal so nennen will. Und die haben dann zusammen gefischt. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht und keinen einzigen Fisch gefangen. Sieben Mann auf dem Boot, kein einziger Fisch. Und es hat ja doch der ein oder andere erfahrene Fische darunter. Das ist wahrscheinlich sehr frustrierend, sehr, sehr nervig, kann man vorstellen. Mein Stiefvater ist manchmal gerne fischen und ich habe mir ein einziges Mal, wenn ich mitgegangen bin, nach Limmat gegangen, den Fluss in Zürich. Und wir haben tatsächlich etwas gefangen, das war es nicht, aber ich habe das so langweilig gefunden. Klar, als Kind ist das vielleicht nicht gerade over the top, oder? Obwohl der Fisch nachher mega fein war, ich habe das andere in Bierkruste. Mega fein eigentlich, aber wie gesagt, das Fischen mega langweilig. Wirklich nie mehr gemacht seit dort. Wie ist es denn für einen Fischer, erst wenn du davon lebst auch? Also es geht nicht um das Hobby, ob es jetzt spannend ist oder nicht. Ob es jetzt für mich spannend ist, interessiert wahrscheinlich niemand. Mein Stiefvater hat es auch nicht besonders interessiert. Aber es war der Punkt, die haben ja von davon gelebt. Und es ist sehr frustrierend, die ganze Nacht aufzubleiben, zu arbeiten und du hast nichts davon. Ich denke, wir alle kennen das, dass wir Stunden investieren, den ganzen Tag, die ganze Nacht etwas arbeiten und es schaut einfach nichts dabei aus. Sehr frustrierend. Ich weiss nicht, ob Jesus dann so eine liebevolle Anrede gemacht hat. Ich habe da eine Hoffnung für alle, denn im Urtext ist das Wort Kindlein. Also in der Elternbesetzung steht Kinder, aber eigentlich im Hebräisch ist dann das Kindlein noch näher als Kinder. Ob er vielleicht ein bisschen gespürt hat, die Stimmung ist jetzt nicht gerade auf dem Höhepunkt nach sieben Männern stundenlang erfolglos arbeiten. Vielleicht ist es dann zu, vielleicht hat Jesus allgemein die liebevolle Ansprache wollen machen. Auf jeden Fall sagt er ganz liebevoll, redet er sie an und sagt dann eben, hier haben sie einen Fisch oder er gewusst, dass sie nicht gefangen haben. Aber er fragt ihn dann gleich. Und dann macht er ja einen Vorschlag, der ja null Sinn macht. Aber nein, genau, bevor wir das noch vertiefen, ist es ja spannend, sie erkennen ihn nicht. Und der Johannes ist es wichtig, sie als Augenzeugen das auch wiederzugeben, dass sie ihn nicht erkannt haben. Und immer wieder ist ja die Bibel sehr, sehr pragmatisch und sehr ehrlich, die benennt, wie es halt war. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie hat es wahrscheinlich auch cooler gefunden, dass sie von Anfang an gemerkt hätten, wer es ist. Sie haben es nicht gemerkt, niemand von ihnen sieben. Und wieso? Ich weiss nicht, man versucht ja das dann wie überlegen, ja, sie sind ja ein bisschen entfernt gsi. Es war morgengrau gsi. Das ist ein weiter Begriff, oder? Ist noch relativ dunkel gsi. Ist so halb hell gsi oder so. Hat Jesus vielleicht, was am Morgen kalt gsi, eine Art Tuch noch um die Ohren und um den Kopf gehabt und so? Und ist so oder ist sonst, sind sie müde und gefrustet gsi und gar nicht mehr recht angeschaut? Und vielleicht so, ohne jetzt ein zu starkes Klischee für holen. Manchmal lässt man ja an, man schaut ja an und man schaut doch nicht an. Manchmal erzählt meine Frau irgendetwas und ich kann 10 Sekunden später nicht sagen, was sie erzählt hat. Obwohl ich eigentlich schon gehört habe. Ich weiss es nicht, das sind alles Spekulationen. Oder vielleicht einfach auch, wie gesagt, weil sie in einem falschen Setting waren, weil sie gar nicht damit gerechnet haben, dass Jesus überhaupt da sein könnte. Das ist ein bisschen die Auslegung der Emmaus-Jünger, dass sie mit Jesus gelaufen sind und derart noch so gefrustet oder enttäuscht waren, dass Jesus nicht mehr da ist, dass er gestorben ist, dass es das Ende genommen hat, wie es genommen hat, dass sie wie den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr gesehen haben. Wir wissen jetzt nicht, was genau der Punkt war, auf jeden Fall sie haben ihn nicht erkannt. Aber viel wichtiger ist, sie haben umgesetzt, was der Fremde gesagt hat. Und klar, ich nehme jetzt mal an, aus pragmatischer Sicht haben sie es gemacht. Sie haben nur das Netz nehmen und, so wie es scheint, auf die andere Seite vom Boot rausrühren. Rausheben, wenn es nicht stimmt, kann man es wieder reinholen. Was haben sie verloren? Vielleicht 5 Minuten. Weil der Befehl an sich macht Fischereitechnisch null Sinn. Also man tut erstmal nicht am Tag fischen, oder ich weiß nicht, ob es heute so immer noch so ist, aber damals haben wir nur in der Nacht gefischt. Und man tut sicher nicht 100 Meter neben dem Ufer fischen, weil so nahe sind es gewesen, das kommt dann nachher noch aus. 100 Meter vor dem Ufer findest du jetzt eigentlich in dem Sinn kein Fisch. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie Taucherbrüll oder so, gut, damals nicht wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was du noch findest, nicht viel Schlaues, aber auf jeden Fall, sie setzen es um, wo es keinen Sinn macht. Vielleicht sind sie gerade froh, sie nicht nochmal in die Mitte vom See raus, so müde, wie sie sind und gefrustet. Sie setzen es um und es macht keinen Sinn. Aber es ist dann gegangen, sie haben es dann geschafft. Genau, was dann noch spannend ist, sie haben Jesus nicht erkannt, vielleicht weil sie auch nicht haben wollen erkennen. Ich weiss es nicht. Wir haben letzten Sonntag haben wir ja gesagt, dass der Tod am Kreuz von Jesus Christus hat ja ausgesehen wie die grösste Niederlage. Der Messias ist gestorben. Für die Pharisäer, sie haben gewonnen, sie haben das geschafft, was sie dann wollten umsetzen. Die Bewegung ist zusammengefallen, die Jünger haben sich aufgelöst. Die sind alle wieder zurück in ihre Heimatstädte und sind zurück in die alten Jobs. Es hat ausgesehen, als wäre es eine grösste Niederlage. Aber es war nur scheinbar so gewesen, mit der Auferstehung. Jesus hat alles wieder eingeleitet, hat die Jünger wieder zusammengenommen und ist dann nachher eingeleitet worden. In der Erweckung, die nachher gekommen ist, mit den Jüngern, mit dem Heiligen Geist, mit der Ausgüssung vom Heiligen Geist ab Pfingsten. Man muss es sehen wollen. Und ab Kreuz hat es ausgesehen, als wäre es vorbei. 3 Tage später hat es angefangen zu sehen, hey, es war der Sieg gewesen. Man muss es sehen wollen. ich weiss nicht, vielleicht haben die Jünger, wie gesagt, sind sie auch gefrustet gewesen, vielleicht sind sonst andere Gründe gehabt. Sie haben das nicht gesehen, sie haben das noch nicht gesehen. Aber viel wichtiger ist, sie haben es umgesetzt. Sie haben umgesetzt, was gesagt worden ist, und es scheint gut gekommen. Ich habe ein Zitat gefunden von einem Theologen, wo ich das gelesen in der Wuppertaler Studienbibel über die Auslegung und habe das sehr gut gefunden. Der sagt, es ist bedeutsam wichtig bis heute. Der Auferstandene tut die gleichen Taten, wie er sie mit seinem Erdenwandel getan hat. Darum sind wir heute nicht schlechter dran als die, die einst Jesus auf Erden miterlebten. Eben Jesus hat das, wie gesagt, auch schon mal gemacht, die Evangelien, sehr ein ähnliches Wunder mit den Fischen und hat auch das wiederholt, eine Art. Und ich finde es so schön, dass Jesus auch mit dem Auferstehungslieb macht und nicht komplett andere Sachen. Und ist jetzt komplett ein anderes Ding und ein anderes Ding und so. Irgendwie so 2.0, also außer dass er die Wände läuft. Das finde ich schon nicht ganz ohne, oder? So die Wände laufen. Ja. Aber abgesehen davon ist Jesus der gleiche wie zu Erdenwandel. Und das ist auch darum tröstlich, auch, meine, nur eine kleine Generation hat es geschafft, in der Weltgeschichte den Jesus live mitzuerleben. Aber die haben nicht ein besseres Ding. Das wird dann nachher mal aufgegriffen von Jesus selber. Dass es nicht der Punkt ist, sondern wer den Willen vom Vater tut. Und das haben die Fischer gemacht. Sie haben den Willen vom Vater da, wo sie es gar nicht gewusst haben, dass es der Willen vom Vater ist. Sie haben auch gesagt, ja, wieso nicht? Das kostet uns ja nichts. Aber der, der den Willen vom Vater tut, und unabhängig welche Zeit, was wir geboren sind, wir haben keinen Nachteil. Wir sollen aber den Willen vom Vater tun. Wir sollen die Werke, die Gott für uns vorbereitet, als Gemeinde, als Einzelpersonen, umsetzen. Wir sollen auf das achten, wir sollen auf den Heiligen Geist hören, was dran ist, und umsetzen. Das haben sie gemacht. Das sollen wir machen. Und eigentlich ist es schon ein schönes Bild. Und das, finde ich, passt dann gut zum Konferenzthema Sandry Walschenk, Erweckung. Das Bild von dem vollen Fischnetz ist natürlich ein Bild für die Mission. Es ist ein Bild fürs Menschenfischen, wo Jesus nur ein paar Stunden später an Petrus sagt. Und er sagt, du wirst ein Menschenfischer sein. Du sollst Menschen fischen. Und ich glaube, es ist wieder eine emotionale, eine praktische Vorbereitung gewesen. Hey, du hast jetzt gerade das Wunder erlebt. Du hast gesehen, wenn du mit mir connected bist, wenn du das tust, was ich dir sage, dann wird sich das Netz füllen. Und der Peter, ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass es genau passt hat mit dem Gespräch, wo Jesus nach dem Petrus hatte. Aber dass es genau für ihn passt hat und auch für die anderen 10 Jünger natürlich, alle von denen sind Apostel geworden, wo dann auch ihren Preis gezahlt haben dafür, aber wo sehr viel Frucht gebracht haben, wo sehr viel Bewegung ausgelöst haben für das Reich Gottes. Sie alle, oder nicht alle, aber die Hälfte davon hat es miterlebt, dass sich das Netz gefüllt hat, dass die Fische in das Netz rein sind. Es hat ohne Ende, im Überfluss hat er es gegeben. Und dass sie das immer daran erinnert haben, wenn sie dran gewesen sind, hey, wenn wir uns an dem Jesus Christus festklammern, dann könnte sich unser Netz füllen, dann wird etwas gehen. Dann werden die Menschen gewonnen werden. Und das ist ja noch schön, und das ist ja typisch dann wieder für Gott, dass wenn er gibt, gibt er reichlich. Wir sehen das auch bei der Speisung von den 5'000, wo sie am Schluss nur noch die 5'000 plus noch Frau und Kind, also man nimmt jetzt 10'000 bis 15'000 Leute, dort sind nur noch die sind verköstigt worden, sondern sie nachher so viel Führung gehabt, dass wir in das ganze Dorf noch verköstigen damit. Also es ist ja wieder Gott, dass wenn er gibt, gibt er immer Fluss. Die gibt es nicht knapp abgemessen, geht gut und alles, sondern er gibt er einfach reichlich. Genau wie das Netz. Es war nicht einfach ein bisschen voll gewesen. Ein paar Fische, so fürs Gemüt. Sondern es ist, das Netz ist voll gewesen. Es ist so voll gewesen, dass wir nicht aufholen können. So ist Gott überflüssend. Aber gehen wir in den zweiten Teil, Vers 7 bis 14. Dann sagte der Jünger, der Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm ans nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es dann so an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Fangen wir oben an. Wie gesagt, die Fischer haben im Untergewand, also man könnte sagen, im leichten Tönen, im Unterwäsche, mehr oder weniger, haben sie gefischt. Logisch, das Obergewand war relativ dick gewesen. Das hat ja vor Sonne und alles müssen schützen. Und haben da die ganze Nacht so geschafft, erfolglos, wie wir gelesen haben. Er hat sich wieder angelegt, das Obergewand angelegt, ist ins Wasser gegumpelt und ist sofort zu Jesus. Und da sehen wir wieder mal das Zusammenspiel von dem Petrus und vom Johannes. Es ist nicht der Petrus, der Jesus erkennt als allererst, sondern es ist der Johannes, der wie eins und eins zusammenzählt. Er hat sich sicher auch erinnert an das Wunder, das vielleicht ein Jahr, zwei oder maximal drei Jahre her ist. Oder einfach allgemein ist Johannes ja in der bekannten Bibel, dass er sehr auffassungsstark ist, dass er schnell erkennt. Aber er ist nicht der, der dann impulsiv handelt. Das ist ein anderer. Das ist der Petrus. Petrus hat dann nicht sofort erkannt, vielleicht hat er es geahnt, vielleicht hat es ja alle sieben geahnt, das wissen wir ja nicht. Aber Johannes spricht das erste aus, aber der Petrus handelt. Und ich finde das so ein schönes Bild. Es sind ja auf eine Art die beiden wichtigsten Jünger, die immer blöd sagen, wichtig oder nicht, aber es ist die am meisten genannt werden. Das Zusammenspiel von ihnen ist so Gold wert und so eine Blaupause, dass es beides braucht. Es braucht einen Petrus, der impulsiv ist, der handelt, der losgeht, der reinsticht, was immer auch dran ist. Ist ihm eben mit Ostern manchmal ein Verhängnis geworden, dass er erzählt, ja, er wird bis zum Schluss mit Jesus sein und so. Und bei der ersten Hürde dann scheitert es dann. Und gleich braucht es ihn, genauso wie Johannes, der vielleicht ein bisschen zurückhaltend ist, zurückhaltender als ein Petrus. Aber er ist da, er ist präsent. Er ist auffassungsstark, auffassungsschnell und erkennt den Zusammenhang blitzschnell. Und das Zusammenspiel ist mega stark und ist mega wertvoll für das Reich Gottes. Für die ganze Bewegung ist das sicherlich, für den ganzen Jüngerkreis ist das enorm wertvoll gewesen, das Zusammenspiel. Und es ist eine Blaupause für Ergänzung, die ich immer wieder predige, wie wichtig das Ergänzung ist. Ergänzung ist wichtig in einer Familie, es ist wichtig in einer Gemeinde, es ist wichtig auch im Reich Gottes. Was ich auch sehr schön finde, Jesus als Gastgeber. Wie gesagt, ich tue nicht so gerne Fisch, aber ich tue gerne Brötchen. Der Punkt ist nur, dass weder Steffen und ich noch ein Feuer machen können. Also ohne Zündwürfel, ohne Benzin, ohne sonst irgendetwas. Wir sind einfach nicht so die Hirsche. Und das ist wie so eine, es geht wie nicht auf, dass wir gerne Brötchen, aber das Feuer müssen wir jemanden haben, der uns das macht. Genau. Ja, Jesus kann das, das ist schon mal cool, oder? Aber es ist ja logisch, dass Jesus das kann. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Jesus hat schon das Feuer gemacht, er hat schon einen Teil von dem Fisch vorbereitet, schon Brot vorbereitet. Ich finde, das ist einfach ein schönes Bild. Jesus als Gastgeber, er lässt ein. Er wartet am Ufer für die, auch wenn sie dich mega Freude haben, sind sie gleich die ganze Nacht unterwegs gewesen und haben ja gleich eine stundenlange Frust gehabt. Und die letzten 10 Minuten sind dann sehr erfolgreich gewesen. Das ganze Wechselbad von den Gefühlen. Sie haben sicher Freude, mal anhocken, essen und das Ganze setzen zu lassen. Und was ich aber sehr schön finde, ist das Bild, es hat beide Fische. Also Jesus hat von sich aus Fisch dabei, aber Jesus sagt, ich will euch Fisch auch. Und jetzt können wir da in den Herzpunkt finden. Wie ich vorher gesagt habe, ohne Jesus hätte es keinen Fisch gegeben. Und ganz einfach die Auslegung finde ich, dass wenn wir versuchen, ohne Jesus irgendetwas zu machen, wird es für das Reich Gottes nichts bewegen. Wir können ohne Jesus nichts für das Reich Gottes bewegen. Wir können ohne Jesus sonst für die Welt etwas bewegen. Das ist kein Problem. Aber wenn wir für das Reich Gottes, wenn wir etwas machen wollen, das Bestand hat, dann müssen wir uns wirklich an den Jesus Christus orientieren. Das ist keine neue Theorie, das ist keine neue Theologie, das ist wie logisch und das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Sie haben alles gegeben und manchmal geben wir alles und verpufft alles, das gibt es leider manchmal. Aber wo sie den Willen umgesetzt haben von Jesus Christus, haben sich die Netze gefüllt. Das ist wie der erste Punkt. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen ihn als Kirche. Wir brauchen ihn als Christen. Ich brauche ihn als Ehemann. Ich brauche ihn als Onkel, als Götti. Ich brauche ihn mehr denn je. Aber das Schöne ist, ich darf meinen Fisch beisteuern. Gott sagt nicht, ich mache alles für dich. Und du musst auch nur noch nicken und ja sagen. So wie die Figuren, die durch den Armaturenbrett sehen und den Kopf so bewegen. So ist es nicht, wir sind Kamerionetten. Wir dürfen unsere Gaben, wir sollen unsere Gaben einsetzen, wir sollen unseren Verstand, unseren Kopf brauchen. Wir dürfen unseren Fisch dazulegen, was Gott da tut. Und das ist wieder das Zusammenspiel, das ich immer wieder auch eingestellt habe. Das Zusammenspiel, dass wir mit dem Heiligen Geist rechnen sollen. Das Unkonventionelle, das Wilde, das nicht immer genau wissen, auf was kommt es raus, jetzt riskieren wir einen Schritt. Und das, was ich immer wieder auch predige, das Strukturierte, das Organisierte, das Abgesicherte, beides braucht es. Und das Extrem von beidem ist ungesund. Wenn man einfach nur alles tot strukturiert und tot organisiert, dass man nie einen Schritt macht, aber einfach sagt, hey, Gott wird schon schenken und man macht einfach alles im Vertrauen, dass Gott alles aufgeht, das ist dann auch wieder das Extrem, wo ich finde, ungesund ist. Es braucht beides, genauso wie Jesus hat beides wählen. Er hat Fisch von den Jüngern wählen, die das reingeholt haben, aber er hat selber auch Fisch reinbereitet. Und das finde ich wirklich ein starkes Bild davon. Jesus möchte unsere Fisch. Er möchte unsere Gaben, unsere Talente, unser Fleiss, unseren Einsatz, unsere Vorbereitung. All das soll sein. Aber wir sollen uns auf dem ausruhen. Wir sollen nicht sagen, hey, super, ich habe jetzt beispielsweise die ganze Predigt vorbereitet, der Sonntag ist jetzt easy peasy. So ist das nicht. Gott soll brauchen, dass das, was vorbereitet ist, der Fisch, der vorbereitet worden ist, dass es wirklich zum Segen sein darf, von allen. Von mir, aber auch von euren Zuhörern. Und das ist erst die Hälfte gemacht mit der Vorbereitung. Die andere Hälfte soll der Heilige Geist machen. Und nicht nur auf eine Predigt bezogen, sondern auf alles bezogen. Jetzt ist noch die Frage, wieso sind das 153 Fische? Ich habe mich erinnert, Anfangszeit vom ISF, ich bin dort ans ISF Zürich gegangen, sind sie kritisiert worden, dass sie immer alles gezählt haben. Sie haben alles gezählt. Also alle Anlässe, jeder Gottesdienst ist mir gezählt worden. Und ich sage, ja, wieso zählen dir? Es ist so zahlengeilmässig, oder? Ich sage, nein, wir zählen die Leute, weil Leute zählen. Komm, das wolltest du nicht sagen, oder? Das ist ein Totalschlagargument, oder? Nein, wir zählen, oder wir. Sie haben gezählt, weil die Bibel auch mit den Zahlen nennt. Also die Bibel zählt ja immer wieder, was ich auch sehr schön finde. So, ich habe Zahlen auch gerne. Im Fallfall sind 153 Fische. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass der Johannes das genauso wörtlich, sie hätte können sagen, es waren mega viele Fische, wie es am Anfang geheißen hat. 153. Es gibt sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag dafür. Ich möchte hier in einer Minute, zwei, ein bisschen Fachsinn, plätologisches Fachsinn. Manchmal ist es mega spannend. Genau, es gibt einen eigenen Wikipedia-Beitrag, 153 ausgeschrieben. Mega spannend. Und die bekannteste Auslegung habt ihr vielleicht auch schon gehört. Es hat im Altertum ein Buch gegeben, also man ist vor 2000 Jahren ausgegangen, dass es 153 verschiedene Fischarten gibt. Es gibt natürlich sehr viel mehr Fischarten, weiss man jetzt 2000 Jahre später, aber damals ist man davon ausgegangen, es hat 153 Fisch. Und das ist ein Bild logisch für die Weltmission, dass jeder Fisch, den es damals bekannt gemeint hat, dass es gibt, ist in diesem Netz. Also jede Rasse, jede Ethnie, in jedem Winkel dieser Welt werden die Leute mit dem Evangelium erreicht. Das ist das Bild davon, von dem 153, das man annimmt. Aber ich hatte mathematisch, ist auch etwas neben dem Fischen, das jetzt bei mir überhaupt nicht liegt und Feuer machen. Ich muss mal erzählen, was ich gut kann. Genau, Mathematik habe ich dann gelernt, dass 150 ist die Dreieckzahl von 17. Wer weiß, was eine Dreieckzahl ist? Ja, niemand, come on. Genau, sehr gut, dann wird etwas gelernt. Die Dreieckzahl ist das Leben von 1 bis 17. Wenn man all die Zahlen zusammenzählt bis mit 17, gibt es 153. Und das ist eine Dreieckzahl. Spannender Zufall, oder? Oder eben nicht. Und wir wissen, dass im Hebräischen sind Zahlen auch mit Wörtern gleichgesetzt. Und das Wort, das mit dem 17 gleichgesetzt ist im Hebräischen, ist das Wort gut. Und da kann man wie sagen, dass wenn die 153 Fische gefangen sind, ist das Bild für gut, für den guten Abschluss der Sendung von Jesus Christus. Wie gesagt, das ist ein bisschen fachsimpel. Ich habe es jetzt noch spannend gefunden, man kann es wirklich so sehen. Auf jeden Fall das zum 153 Fisch, ob das so ist oder nicht. Wissen wir natürlich letztlich auch nicht, aber ich habe es noch spannend gefunden. Fast noch der wichtigste Punkt ist neben dem, dass ja nicht nur, dass wenn wir uns an dem Jesus festhalten, dass wir Erfolg sehen, das verspricht uns Gott. Der Punkt ist, dass wir Erfolg immer wieder sehen, so und so soll es sein. Und dass Gott manchmal Erfolg anders sieht, oder? Als wir das manchmal wollen. Das wäre wieder eine andere Predigt. Und das andere Bild davon, dass wir unseren Teil beisteuern und dass es unseren Teil braucht, unsere Mühe braucht, aber dass er schlussendlich den Deckel drauf macht. Und ich finde die Verheißung so stark. Das Netz wird nicht reissen. Ich meine, die 11 Apostel, die haben alle einen sehr hohen Preis gezahlt. Bis auf Johannes haben alle anderen den Märtyrertod auf sich genommen. Ich habe erzählt, ich lese gerade das Buch über Missionare aus dem Altertum, was sie auf sich genommen haben. Zeichen, Wunder, erlebt, Zehntausende von Bekehrungen und Wunder und Totunverwecken und alles. Aber sie sind wirklich durch Stahlbäder gegangen. Und bei all diesen Mühen, das Netz ist nie gerissen. Egal wie intensiv es ist, egal wie es dich und mich herausfordert, einfach auch für den Glauben anzustehen, einzustehen dafür. Und auf so vielen Orten auf der Welt bedeutet es Liebe und Leben. Ist bei uns nicht ganz so logischerweise, oder? Aber es bedeutet uns etwas, es kostet uns einen Preis, logischerweise. Aber wir dürfen uns daran festheben, dass das Netz es reisst nicht. Manchmal haben wir das Gefühl, das mag ich fast nicht mehr. Ich zerreisse innerlich. Wir dürfen uns an das Wort festheben, das Netz es verreisst nicht. Wir dürfen uns daran trösten lassen, dass wir wissen, was immer uns auch befängt. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, schenkt er unsere Kraft. Das Netz wird nicht reissen. Es wird nicht hinten rausgehen. Wir dürfen dem vertrauen. Wir spüren es nicht immer so, das weiss ich selber natürlich auch. Aber es gibt mir Mut und Zuversicht zu wissen, in Jesus wird das Netz nicht verreissen. Sie haben dann nachher zu Morgen gegessen, es hat Fisch mehr gegeben. Fisch mit Brot, genau, für einen Fisch wahrscheinlich normales zu Morgen. Und ich nehme aus dem heraus, dass wir auch im Himmel höchstwahrscheinlich werden essen, was ich sehr cool finde, weil Jesus mit seinem Auferstehungsleib auch gegessen hat. Wie gesagt, ich kann das nicht versprechen, aber ich nehme es daraus heraus, dass es wahrscheinlich so wird sein. Und ich habe es noch schön gefunden, ich möchte den letzten Vers noch rein als Abschluss. Es ist ja dann nachher im zweiten Teil von dem ganzen Kapitel kommt die ganze Geschichte mit dem Petrus und ich möchte mit dem Schönsten eigentlich anfangen. Vers 15. Nachdem sie am diesem Morgen miteinander gegessen hatten, fragte Jesus Simon: Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und da ist ja dann nachher die ganze Gespräch, die ganze Vergebung, die ganze Auftrag, er soll Menschenfischer sein, er soll die Lämmer hirten, er soll die Gemeinde aufbauend weiterführen. Und das ist genau da passiert. Und darum, wenn du zurückblickst und anschaust, Petrus ist noch unausgesprochen, wo er aus dem Boot rausjuckt und Jesus zurennt. Es ist immer noch Spannung rum. Jesus ist enttäuscht. Sie haben das Gespräch noch nicht gehabt. Er hat ihn so zweimal gesehen, aber das Gespräch hat es noch nicht gegeben. Aber Petrus ist es egal. Er sieht Jesus, er geht zu Jesus. Und Jesus ist auch stark, er fragt ihn dreimal. Ich glaube, das ist kein Zufall. Er hat ihn dreimal verleugnet. Und es ist ein Bild davon, jedes einzelne Mal ist vergeben. Und dass wir das uns immer hinter die Ohren schreiben, uns ist vergeben. Wenn wir es ernstlich meinen, wird uns immer vergeben werden. Wenn wir es eingesehen, wird uns immer vergeben werden. Vielfach erlebe ich, dass man sich selber nichts vergibt. Man vergibt vielleicht den anderen Leuten, was ja sehr gut ist, und den anderen vergibt. Aber sich selber ist man manchmal so streng. Jesus vergibt den Petrus vollumfänglich. An dem können wir uns festheben. Und von dem Petrus ist es nachher weitergegangen. Genau, das wäre es gewesen. Meine Weisheiten, oder die Weisheiten, die natürlich auch Gott hineingelegt hat, zum Johannes 21. Und ich möchte wirklich im Gebet einführen, dass wir unsere Fische anlegen, aber dass Gott aus dem etwas macht, was uns weg wird, zum Staunen bringen. Was uns als Gemeinde betrifft, was uns als Teil der Allianz in Uri mit dem Eis Zentralschweiz betrifft, als Lieb Gottes, aber was auch dich und mich betrifft, in den Familien, dass wir wirklich erleben dürfen, dass Zeichen, Wunder geschehen, dass sich das Netz füllen und dass sich das Netz nicht reisst. Jesus Christus, danke vielmals einfach für die Geschichte, für das Wunder, das du gemacht hast und für das Bild, für das starke Bild. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, immer wieder dich zu suchen, dich anzupeilen, dass wir nichts ohne dich machen. Hilf uns als ganze Gemeinde und hilf mir auch als Ehemann, einfach immer wieder dich im Fokus haben und immer wieder zu dir kommen. Und dort, wo ich ohne dich versuche, nur rumzujockeln, dass ich immer wieder zurückkommen, zu dir zurückkommen und sage, Jesus, ich brauche dich, ich will dich, ich will mich an dich hängen. Und danke, dass du auch mit mir rechnest, dass du mit unseren Begabungen rechnest, mit unseren Talenten rechnest, mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft, mit unserer Planung, mit unserer Struktur, das alles willst du brauchen. Aber du willst auch, dass wir das nicht nur auf das herausbauen, sondern dass wir uns immer wieder auch aus Blinden rauslassen, auf das Feld rauslassen. Dass wir das Netz auf die andere Seite rausheben, wo keinen Sinn macht. Und plötzlich jagt es das Netz, plötzlich füllt es das Netz. Und für das bitte ich dich, für mich, aber auch für die ganze Gemeinde, dass wir immer den Spagat schaffen, auch mutige Schritte machen, die nicht immer gerade auf den ersten Moment so logisch erscheinen. Aber dass wir da dürfen den freisetzenden Geist haben, Heiliger Geist, schenke uns da immer wieder auch eine Offenheit, deine Werke zu erkennen, die du vorbereitet hast für uns. Und dass wir dafür gehorsam sind, das auch umzusetzen. Und dass wir wissen, die Netze werden nicht reissen. Für uns als Gemeinde, was immer uns betrifft, es wird nicht reissen. Aber für uns auch als Einzelpersonen. Und so bitte ich dich, dass jede Person segnet tust da. Wo immer auch das Netz, ob es spröde ist, ob es angegriffen ist, ob es gut auch läuft, dass wir wissen, es wird nicht reissen. In deinem Namen, Jesus Christus, wird es Frucht bringen. In deinem Namen wird es Kraft geben. In deinem Namen wird Erfolg da sein. Nicht so, wie wir es vielleicht manchmal gerne hätten, sondern so, wie es gut ist für uns und unser Umfeld. Amen.